Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zu unserem Montagsduell an einem spannenden Tag nach der steirischen Landtagswahl, die erwartungsgemäß mit einem blauen Triumph ausgegangen ist, aber trotzdem dürfte es zumindest in Teilen der steirischen ÖVP, da tagen zur Stunde noch Sitzungen, doch für Überraschungen gesorgt haben, dass die ÖVP dort so deutlich dahinter ist. Was das jetzt bedeutet, auch für die Koalitionsverhandlungen im Bund, das wollen wir heute in eben unserem Montagsduell einerseits mit Robert Miesig, Journalist, Publizist und einfaches SPÖ-Mitglied.
Hallo.
Und andererseits mit Heimo Lepuschitz, FPÖ-Berater, hat auch die FPÖ in der Steiermark beraten und nehme ich an, berät sie weiter und FPÖ-Mitglied.
Hallo.
Heimo, ich fange gleich mit dir an. Ich glaube, es ist tatsächlich wenig überraschend. Wir haben auch letzten Montag darüber geredet. Du warst dabei, wie mich Mario Kunasek vor ein paar Tagen gefragt hat, was ich glaube, wie es ausgeht und dass ich 35% gesagt habe, nur um das zu sagen. Warum wirkt die ÖVP in der Steiermark dann teilweise so überrascht?
Naja, die haben ihre eigenen Zahlen zum Schluss geglaubt. Das ist ja die Parteien, deren Umfragen waren ja so, wie sie es allen erzählt haben, dass es viel knapper war, als wir alle erwartet haben. Und irgendwann glaubt man dann die eigene Propaganda. Das ist meistens relativ schlecht. So muss man ja sagen, sie haben ja immer, sie sind ja mit den Umfragedaten hausieren gegangen, sogar von einem Institut, das gar keine Zahlen hatte. So, das ist ja dann schon relativ spannend, auch bei den eigenen Funktionären. Und es ist natürlich...
Gut, wenn das wirklich so war, ist es nicht zu Ende gedacht.
Ja, das ist nicht wirklich zu Ende gedacht worden, dass die Hoffnung stirbt zuletzt. Und das war halt dann, glaube ich, gestern Mittag, wo man gesehen hat, wo die ersten Ergebnisse reingekommen sind. Also es ist für die ÖVP natürlich ein dramatischer Tag. Noch dazu ist es auch ein Tag, der sowohl für den Bund und für das Land gleichzeitiger Katastrophen ist. Weil man darf jetzt den Unterschied nicht sehen. Muss einen Unterschied sehen. Vorarlberg hat der Landeshauptmann Wallner 10% über dem Nationalratswahlergebnis von Karl Nehammer gemacht als Landeshauptmann. Christopher Drexler hat das Ergebnis von Nehammer, das Katastrophenergebnis von Nehammer, punktgenau wieder getroffen. Also es gab natürlich auch einen Drexler-Effekt in der Steiermark, nicht nur einen Nehammer-Effekt. Und das ist natürlich doppelt bitter. Und wenn man sich gestern angesehen hat, die Reaktion der ÖVP, da fragt man sich, ob da noch irgendeine Führung existiert. Der Drexler, der eine Schimpftirade nach Wien sendet und völlig beleidigt und aus der Welt.
Gleichzeitig hat er sich als Bauernopfer.
Ja, als Bauernopfer und großes Dankeschön nach Wien, wo er ganz Unrecht hat. Aber erstens muss er sich sein Ergebnis anschauen. Und wenn dann der ÖVP-Generalsekretär Stocker sagt, also verlieren tut schon noch der angetreten ist. So, das ist ja Wahnsinn. Normalerweise gibt es da genau eine Sprachregel und sagt man, gewinnt gemeinsam und man verliert gemeinsam. Die ÖVP hat ja auch beim letzten Mal durch Sebastian Kurz so ein super Ergebnis geliefert bekommen und jetzt ist er halt beim Nehammer Drexler runtergezogen worden. Also Katastrophenstimmung in der Steiermark bei der ÖVP.
Gut, ich meine, da muss man jetzt schon der Fairness halber dazu sagen, neu ist das nicht.
Nein,
das
überhaupt
nicht. Dass Landesorganisationen, wurscht welcher Couleur, immer so machen.
Ja, aber so ungeschickt auch noch. Ne? Also so richtig, richtig schlecht.
Das ist was anderes.
Ja.
Das ist was anderes. Grundsätzlich, die ÖVP hat ein Desaster erlitten, wobei sie ungefähr diese 10% verloren hat, die jetzt eigentlich minus Vorarlbergs, Wallner, eigentlich alle Landeshauptleute, also sowohl, seit zwei Jahren, also sowohl Mick Leitner, ÖVP-Landeshauptfrau von Niederösterreich, Haslauer, ÖVP-Landeshauptmann Salzburg, Peter Kaiser, SPÖ-Landeshauptmann in Kärnten, sie haben alle rund 10% verloren. Dass quasi der Unterschied jetzt ist, ist das extrem starke Ergebnis der Freiheitlichen, die eben klar über 30% liegen mit Mario Kunasek. Warum hat die SPÖ dort auch so überhaupt nicht profitieren können?
Nee, ich glaube, es ist eine Reihe von Gründen, warum diese Koalition als Ganzes, also bei der ÖVP muss man schon, glaube ich, auch dazu sagen, dass da Natürlich gibt es diese blaue Welle und die Verluste, die jeder hinnehmen muss, dass sie aber so dramatisch bei der ÖVP sind, lag natürlich am Drexler. Und der bizarre Auftritt von gestern hat es ja auch nochmal gezeichnet, warum er ganz offensichtlich nicht jemand ist, der als Landeshauptmann eine gewisse Landeshauptmann-Bonus noch ins Treffen ziehen kann, sondern quasi auch nochmal beiträgt am Verlieren seiner eigenen Partei. Ja. Das ist mal das ÖVP-Problem, weil es hätte ja vorstellbar sein können, dass er trotzdem aufgrund eines Landeshauptmann-Bonuses, wenn du eine starke, auch connectende Figur bist, dann trotzdem gerade noch die Nase vorne ist. Wäre ja nicht auszuschließen gewesen. Das ist die eine Geschichte. Bei der SPÖ würde ich sagen, war wahrscheinlich Herr Lang auch nicht so wahnsinnig präsent, ja? Also weniger präsent, als man sein sollte. Dann gab es natürlich ganz viele lokale Thematiken. Ich erinnere mich nur beispielsweise diese Spitalgeschichte, Leitspiel, wie immer man dazu steht. Es gibt natürlich gesundheitsökonomische, aber auch im Weiteren sind die gesundheitseffiziente Gründe, warum man hier eine andere Struktur schafft. Aber das hat natürlich negativ einbezahlt, noch bei der SPÖ, weil das wären ja so ihre Themen, Soziales, Pflege, Gesundheit. Wenn du da selbst auf deiner eigenen Feld dann so quasi dir der Wind ins Gesicht bläst, hast du dann natürlich nochmal ein zusätzliches Problem. Und was beide Parteien betrifft, also SPÖ und ÖVP, ist, dass sie nicht kongruent eine Botschaft geschickt haben. Ja? Erstens mal die Spaltung zwischen Bund und Land. Ja, auf der anderen Seite, man ist in einer Situation der Wechselstimmung, wo dann beide sagen, einerseits, ja, wir wollen eigentlich die Koalition weitermachen, aber gleichzeitig auch sagen, ja, aber das ist gar nicht in Ordnung, dass man in Wien die FPÖ nicht regieren lässt. Also das ist ja alles keine kongruente Botschaft, sondern jeder hat von denen drei Botschaften geschickt, sodass sich die Wähler überhaupt nicht mehr ausgekannt haben.
Da darf ich nur kurz anfügen, weil da hat der Robert schon recht, beim Leitspital, ich gebe nur eine Zahl. Rottenmann ist eine Kleinstadt in der Obersteiermark, ÖVP-Bürgermeister, FPÖ, 63%, ÖVP 9%, weil dort das Krankenhaus geschlossen werden soll. So, also das ist natürlich ein Megathema, wenn man sich Schladming über 50% FPÖ.
Das war ja jetzt nur der letzte Tropfen auf dem heißen Stein, das Thema Spitalschließungen, Zusammenlegungen, Krise des Gesundheitssystems sind ja in der Steiermark seit Jahren. Wir haben ja auch hier immer wieder berichtet mit Ärzten, mit dem Med-Uni, Graz-Chef. Also das ist nicht über Nacht gekommen, die Unzufriedenheit. Heimo, ein großer Unterschied zwischen Steiermark und dem Bund ist, abgesehen davon, dass der Mauro Kunas ja gar anders auftritt als der Herbert Kickl, den Seitenhieb konnte ich mir nicht ersparen, ist natürlich auch, den Seitenhieb kann ich mir auch nicht ersparen, dass sowohl Rot als auch Schwarz eigentlich um die FPÖ auch buhlen, weil beide nie eine Koalition mit Mauro Kunas-Eck und der FPÖ ausgeschlossen haben.
Ja.
Also ich dachte, du willst jetzt irgendwie widersprechen.
Nein, ich wollte nicht.
Beide nicht das Seitenhieb, sondern würden hier einfach auf die Frage mit Ja antworten.
Ja, es ist einfach ein Faktum, richtig. Wen präferiert denn die FPÖ?
Ich darf Ihnen nicht zu viel aus dem Nähkästchen verraten, aber natürlich gibt es sowohl aus ÖVP-Seite wie auch von, aber auch ganz stark und immer stärker von SPÖ-Seite Gesprächsanbahnungen. Man muss nur sagen, nur als Beispiel noch wieder, wie realitätsferne Herr Drexler ist. Der Herr Drexler hat in der Nacht probiert, eine Dreierkoalition zu machen mit den NEOS.
Gegen
die FPÖ. Und wo denn der ÖVP dann Altgranden das bemerkt haben, hat man dem Drexler, glaube ich, nicht sehr höflich erklärt, dass das keine allzu gute Idee ist, auch im Hinblick auf die im März kommenden Gemeinderatswahlen. Wenn die Bürgermeister ihre mittlerweile erblauten Gemeinden sehen, werden sie sicher keine Zukunftskoalition gegen den Wählerwillen auch in der Steiermark wollen. Man hat ja jetzt gesehen, wie das ausgeht. Also ich glaube, da gibt es sonst einen Basisaufstand der Bürgermeister, wenn sie das probieren würden. Und in der FPÖ gibt es, also ich habe jetzt vorher gerade telefoniert, um nicht ganz doof dazustehen, während die Gremien bei der FPÖ tagen sie heute erst später und warten die anderen Parteien ab.
Es gibt
sowohl Leute, die für die ÖVP sind, wie auch für die SPÖ. Muss man sagen, das ist ungefähr halb-halb. Kunas-Eck ist der Meinung, wo er am meisten aus seinen Punkten bekommt, hat aber auch was er mir gesagt hat vor, also jetzt nicht als der ich bin jetzt der große Wahlsieger, der Dominator und ich bestimme jetzt alles, sondern er will sehr faire Verhandlungen führen, auch bei den Ressortverteilungen, weil er auch gestern, glaube ich, sehr gecheckt hat, welchen Rucksack und welche Verantwortung er auf seinen Rücken bekommen hat und dass er jetzt auch liefern muss. Und das geht nur in einer stabilen, vernünftigen Koalition, die möglichst breit ist. Ich bin immer ein großer Anhänger von Erster mit Zweiten, das sage ich ja auch jetzt im Bund und da bin ich stringent. Ich sage halt nur, es hätte auch mit den Roten einmal einen ganz großen Sex, also auch als Zeichen nach Wien und viel Spaß, Herr Babler, falls es Blau-Rot in der Steiermark gibt, also dann wird einmal die Marxismusgruppe rund um Babler mal schwer schlucken.
Das ist natürlich genau der Punkt, strategisch gesehen, also auch wenn ÖVP und FPÖ wahrscheinlich näher aneinander auch in der Steiermark sind, strategisch gesehen, wäre das natürlich ein Triumph auch für Herbert Kickl, wenn es jetzt nicht nur zig Koalitionen zwischen ÖVP und FPÖ geben würde, sondern wenn es auch es gab ja schon mal Rot-Blau in Kärnten vor x Jahren und im Burgenland, wenn es jetzt wieder eine Koalition geben würde zwischen der FPÖ und den Sozialdemokraten, für Andreas Babler und die Bundes-SPÖ wären das tatsächlich eher Bad News, oder? Würde das nicht die Glaubwürdigkeit der Sozialdemokraten beschädigen?
Sagen wir so, es wurde auch schon der dritte Mal zum Landeshauptmann gewählt. Wenn Sie Lust haben, könnten wir das ja probieren in der Steiermark. Ja.
Das war das Modell Kärnten, das musst du jetzt erklären, weil das wissen die Leute
nicht mehr. Ich habe das Modell gar nicht mehr so richtig
im Kopf. Das war Kärnten,
es gab es natürlich auch mal im Bund. Es gab mal im Bund, wo Herr Schüssel...
Wobei damals Schüssel erklären kann muss, dass das war in Kärnten auch deswegen, der Jörg Haider hat einen großen Wahlsieg gemacht und dann hat die junge Bubal-Partie schon die Büros gestürmt.
So übertrieben.
Wo die noch drinnen gesessen sind und gesagt, so und jetzt geht's raus, das sind unsere Büros. Und danach haben die alle gesagt, so nicht. Also ja, plus, ich glaube, da hat man massiv daraus gelernt. Das war damals
live
nicht sehr clever.
Quasi ORF in der Studie
ich sag ja. Und da hat der Mario Kunasek natürlich einen ganz anderen Zugang und einen sehr demütigen Zugang. Also das wird nicht passieren.
Also wir aber müssen das jetzt auch nicht ins Detail werden. Das war ja mehr
eine ironische Anekdote.
Aber ich meine, die Situation ist jetzt so, Herr Kunasek und die FPÖ haben 34,8%, wenn ich da recht informiert bin, wann das die letzten Zahlen sind.
Ja.
Ist ja auch wurscht, 35, der nächste hat 26 und der nächste hat 21,4.
Also wirklich ein starker Abstand.
Es ist ein großer Abstand und sowieso sind die Abläufe klar. Er wird jetzt versuchen, eine Regierung zu bilden und wird mit den jeweiligen Leuten
reden. Ja, aber ich würde dich jetzt trotzdem bitten, keine Politikerantwort zu geben, sondern...
Eine Journalistenantwort.
Was würde das für die SPÖ bedeuten?
Na, ich glaube, das ist gar nicht so viel bedeuten. Ich glaube, es wird nicht so viel bedeuten, weil eben der Abstand so klar ist. Ja? Es ist völlig klar, wenn nicht dramatisch was passiert und der Herr Kunasek nicht dramatisch einen Fehler macht, wird der Landeshauptmann, mit wem auch immer. Jetzt kann man natürlich sagen, kann die SPÖ in der Steiermark sagen, wir als SPÖ stehen dafür nicht zur Verfügung, weil wir nicht mit einer FPÖ auch auf Landesebene koalieren. Kann ich der Meinung sein, dass man das sagen soll, es wird wahrscheinlich die SPÖ in der Steiermark nicht geschlossen sagen. Ich meine, man muss natürlich auch dazu sagen, dass wahrscheinlich auch in der SPÖ die eine Hälfte so sagt und die andere Hälfte so oder vielleicht nicht halb-halb. Das kann ich jetzt überhaupt nicht beurteilen. Aber natürlich ist es eine Option, dass die SPÖ in der Steiermark...
Aber du würdest nicht als Dammbruch sehen und dann als nächstes Bundesland...
Ich würde glauben, dass es... Ich glaube, wenn du mir jetzt ehrlich fragst, glaube ich, dass es keine großen Wellen schlagen wird, weil es nach diesem Wahlergebnis irgendwo eingepreist ist.
Mhm. Naja, man muss halt sagen, wenn es in der Steiermark funktioniert, gibt ja auch hohe Chancen, dass nur in umgekehrter Folge Rot-Blau im Burgenland ja auch kommt.
Ne?
Also das kann schon. Und bei der SPÖ gibt es, glaube ich, eine, soweit ich das beurteilen kann,
du glaubst,
wo ich rede,
dass das keine Schockwelle auslösen würde im Bund?
Die Frage ist, wie lange es den Herrn Babler noch gibt. Aber die Gerüchte, die gestreut werden, dass er nicht mehr lang ist, kommen aus ÖVP-Ecken. Also das weiß man, dass es eher bösartig ist und nicht sehr nett, dass
und
er die
Rudi
nächsten drei
Fussi
Wochen...
Rudi Fussi ist übrigens kein
nicht Fussi. Also nein, nicht Fussi, aber ich habe es auch aus Nehammer Umfeld gehört, die rechnen auch damit, dass er massiv wackelt. Aber wir werden sehen, das sind ja eher böse Gerüchte, die sie uns erzählen, damit wir sie weitererzählen und damit das dann Wellen macht. Das ist ja auch immer die Grundgeschichte. Und bei der SPÖ kann ich nur aus meiner Sicht, ein bisschen Einblick habe ich ja doch in die Steiermark und auch ein paar ganz gute Connections auch zur SPÖ dort. Es gibt sicher eine massive Mehrheit für eine Beteiligung mit dem Blauen, weil mit dem Kunasek hat dort niemand ein Problem. Die einzigen, die skeptisch sind, sind Teile der Grazer SPÖ. Okay. Die sind eher links und die sind aber bei den obersteirischen Bürgermeistern mittlerweile so beliebt wie der Amgrippe und haben auch nur Platz 3 geschafft. Also die sind ja hinter ÖVP und FPÖ sogar
in Graz. Man muss dazu sagen, die ganze Partie in der Obersteiermark, Max Lercher und zu der ja auch Rudi Fussi eigentlich gehört, waren ja immer offen für eine Koalition mit dem Blauen.
Aber das sind die letzten Machtpositionen der SPÖ.
Aber das ist nicht überraschend. Ich glaube trotzdem, dass das für die Bundes-SPÖ ein bisschen unangenehmer wäre, als das manche sehen wollen. Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und dann reden wir weiter, was eigentlich dieses Wahlergebnis jetzt für die Bundeskoalitionsgespräche bedeutet, ob das jetzt Sand ins Getriebe bringt, wie die FPÖ hofft, oder ob alles jetzt schnell durchgezogen werden kann, wie Teile der ÖVP und der SPÖ hoffen. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Montagsduell, wie immer mit Heimo Leposchitz, FPÖ-Berater, hallo, und andererseits mit Robert Miesig, Journalist und SPÖ-Mitglied, hallo.
Hallo.
Robert, jetzt ist natürlich die Frage, was dieses Wahlergebnis, da rätseln jetzt ganz viele, tut das jetzt Sand ins Getriebe der Koalitionsgespräche werfen? Weil die FPÖ hat ja eigentlich immer gemeint, wenn es diesen blauen Tsunami, Wahltsunami geben würde, dann würde es auch diese, wie Sie es nennen, Zuckerkoalition wegschwemmen. Glaubst du, dass das jetzt passiert, oder glaubst du, dass jetzt erst recht, es ist ja eine Formulierung, die man hierzulande gerne benutzt, diese drei Parteien versuchen das jetzt durchzuziehen.
Ja, durchzuziehen und jetzt erst recht, ja, jetzt erst recht gut regieren, wäre, glaube ich, die Antwort drauf. Und auch das gute Regieren kann ja allenfalls sein nach Abschluss von Koalitionsverhandlungen. Aber ein bisschen der Spirit wäre auch schon in den Koalitionsverhandlungen und der Art und Weise, wie man darüber redet, ganz in Ordnung. Ja? Also ich würde ja sagen, die Koalitionsverhandlungen, es dringt ja relativ wenig nach draußen. Das ist ja schon mal gut, ja? Weil das zeigt darauf hin, dass es ein Vertrauensverhältnis zwischen den im Wesentlichen handelnden Akteuren gibt. Das ist ja mal besser, als wenn da jetzt schon hinten herum irgendwelche Gerüchte gestreut werden sind. Das ist ein positives Zeichen. Was aber in den letzten Wochen natürlich immer wieder erlebt worden ist, ist diese Art damit umzugehen, mit angezogener Handbremse, irgendwelche gemeinsamen Pressekonferenzen zu geben, aber immer sagen, wir wissen nicht, ob was rauskommt. Ja. Es sind noch viele Brocken. Ja. Und kaum etwas zu sagen noch über den Spirit einer Zusammenarbeit, die man sich ja wünscht. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, politiktaktisch ist das sinnvoll, aber das hat natürlich auch beigetragen ein bisschen zu der Stimmung, die den Wahlerfolg der FPÖ jetzt in der Steiermark erst möglich gemacht hat. Natürlich jetzt nicht dramatisch, aber vielleicht hat es nur mal 1% gebracht, ja, für die FPÖ. Ja. Und damit muss relativ bald Schluss sein. Ja. Und diese Regierung muss ganz wesentliche Lösungen finden für die Probleme, die wir haben. Und zwar für eine ganze Reihe von Problemen. Wir reden ja immer sozusagen über das Budget, wir reden immer über die Bildungsprobleme, über die Integrationsfrage und so weiter und so fort. Ich würde gerade im Lichte der steirischen Landtagswahl und den Gründen, die wir schon vorher besprochen haben, auch noch einen hinzufügen, nämlich die Entwicklung des ländlichen Raumes. Ja, das ist ja auch ein bisschen ein Grund für diese Spaltung der Gesellschaft, die ja auch eine Stadt-Land-Spaltung ist. Also da hätte auch in dieser Hinsicht diese Regierung eine große Aufgabe. Das heißt, man braucht eine Regierung, die viele Probleme löst, aber gleichzeitig auch eine Story zu erzählen hat, die man circa nennen könnte Innovation, Gerechtigkeit und Liberalität. Ja? Aber dann müssen diese Koalitionspartner die Präsumptiven da langsam in die Gänge kommen, um eine solche Aufbruchstimmung auch zu signalisieren.
Ich sehe das eher umgekehrt. Robert hat natürlich recht, aber im Grunde geht es nicht darum, die Entwicklung des ländlichen Raumes als Wahlen entscheidend, sondern eher die Entwicklung des städtischen Raumes. Also die Leute am Land sehen, wie es in den Städten teilweise immer schlechter zugeht und wollen das bei sich nicht haben. Das ist für viele.
Also ich glaube, die hätten gern, also wie wir besprochen haben, hätten sie gern Krankenhäuser. Ja,
ja.
Ist das ja eine entscheidende
aber
Frage
Krankenhäuser, gewesen. Wo sie drankommen und nicht 100.000 Leute vorher warten und kein Mensch mehr Deutsch versteht. So, das wollen die Leute auf jeden Fall. Aber die Grundgeschichte ist, da hast du schon recht, ich bin natürlich ein Gegner der Verliererkoalition und sehe den Kanzleranspruch der FPÖ noch immer. Nur, wenn ich das jetzt schon mache, dann muss ich jetzt einmal, wir haben eine desaströse Wirtschaft und desaströse Budgetpolitik. So, es ist alles im den Bachuntergang in den letzten Jahren. So, dann erzähle ich diese Geschichte, erwecke das Bewusstsein dafür, dass jetzt was passieren muss. Na, auch ich habe ein Vorfeld dafür, dass wenn ich weiß, dass ich Reformen machen muss oder Einsparungen, die wehtun werden. Eine Einsparung tut irgendwem weh, dass damit hat keiner Freude und das ist nicht populär. Aber dann muss ich es wenigstens, der Österreicher ist so, wenn es nicht anders geht, dann halt mal zusammen und mach mal. So, das wäre diese Erzählung, die Sie machen müssten. Meiner Meinung nach als Kampagnenberater würde ich Ihnen das empfehlen. Wir machen es aber nicht, sondern sie sagen, es ist alles Arsch und ich mag eigentlich nicht, aber wir müssen halt, sonst kommt halt der Kickl als Anti-Kickl-Koalition. So, das ist keine Erzählung. Da sagt ja jeder, um mich geht es, nicht um euch.
Ne? Aber das ist kein Widerspruch.
Nein, ich sage
ja eigentlich eine Wiederholung desselben,
was
ich
gesagt habe. Ich habe gesagt, dir eigentlich recht,
ich gebe dir ja recht.
Nicht will.
Das sage ich ja. Und dann sind sie auch handwerklich, dass wenn ein Kurznipp passiert, zum Beispiel Bündnis der Mitte, ne, abgekürzt BDM, jeder, der historisch gebildet ist, denkt sich, Kinder, was ist mit euch los? Was, habt ihr euch überlegt, KDF?
Subtil, ja. Absichtlich.
Vielleicht ist es der Versuch, FPÖ-Wähler anzusprechen.
Aber was kommt als nächstes? Koalition durch Freude oder sonst irgendwas? KDF? Also das sind so Sachen, das sind einfach Sachen, das sind Kleinigkeiten, aber das darf da nicht passieren als Profi. Weil beim Slogan für die Koalition, das Bündnis der Mitte, also erstens einmal, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das mit Bündnis in Österreich ist nicht mehr gut behaftet, das funktioniert nicht so super.
Und BDM das ist dein Trauma. Also es gibt genügend
ja,
Leute, aber
das ist schon einmal ziemlich schief gegangen. Also das ist als Marke, es ist so wie Team, ne? Team Stronach, Bündnis Zukunft, Ibiza, Team Strache, so, das ist ja alles nicht wirklich gut gegangen. So, und da sind einfach so viel handwerkliche Fehler. Man muss doch einfach sagen, wie schlecht die Situation wirklich ist und dass man was tun muss. So, und dann kann man mit einer Reform ist ein furchtbares Wort, mit einer Reparaturkoalition, mit einer Zukunftskoalition durchaus
Warum
was machen.
Nicht Reform?
Weil 80% der Österreicher Reform mit persönlichen
negativ,
Verlusten schaffen. Reform ist seit den 2000ern in Österreich erledigt.
Ja, aber das ist ja erstmal, jetzt sind wir ein bisschen im Spin-Doktoren-Slogan-Entwickler.
So ohne Verkauf verkaufst du nichts.
Grundsätzlich,
ohne Marketing.
Grundsätzlich brauchst du natürlich eine Reformkoalition und du musst natürlich auch den Reformbegriff wieder positiv besetzen. Nämlich, was ja auch geht, wenn eine Reform etwas bedeutet, was ein Land vorwärts bringt. Das in den 80er oder 90er Jahren muss man ja eher sagen.
Robert, du hast völlig recht. Nur ein Satz, dann gebe ich ja Ruhe. Ich sage nur als Beispiel, du brauchst Marketing und du brauchst eine Vision. Die steirische Koalition ist das beste Beispiel. Die haben keinen groben Fehler gemacht, also bis auf jetzt Autobahn, Ausbau und das Spital, aber sonst eigentlich haben die ruhig und friedlich miteinander regiert und sind abgestraft worden, weil sie keine Vision entwickelt haben und man ihnen nichts zutraut hat.
Ja, und weil sie auch auf der einen Seite aber sie haben natürlich in den letzten Wochen natürlich auch nochmal dramatische Fehler in dieser Kommunikation gemacht. Ja, ja. Nämlich einerseits beide Koalitionsparteien ausgestrahlt, dass sie eh gut können mit der FPÖ und eh ein bisschen eine Anbiederung an die FPÖ gemacht. Stimmt. Und andererseits nie erklärt, warum man jetzt sie wählen soll und nicht die FPÖ. Ja? Also das ist im Wahlkampf ein bisschen schwierig.
Das haben
sie
selber nicht gewusst.
Dann musst du halt klar machen, warum eine solche Koalition das Beste fürs Land ist und die FPÖ auch angreifen. Aber man hat die FPÖ nicht angreifen getraut, weil man sich gedacht hat, das nutzt wieder der FPÖ wegen der Polarisierung und in Wirklichkeit hat man keine Botschaft gesendet, warum man selbst gewählt werden soll. Natürlich hätte das die Gesamtatmosphäre im Land nicht vollständig verändert, aber es hätte natürlich vielleicht nochmal 2-3% Punkte verschoben.
Auf die Bundeskoalition. Jetzt hat der Herbert Kickl gestern wohl im Rausch des Sieges erklärt, dass der Nehammer noch gestern Abend zurücktreten wird. Das ist,
sollte.
Hat der Nehammer natürlich nicht getan. Es wirkt derzeit auch nicht danach. Ich habe mich ein bisschen umgehört in der ÖVP. Mhm. Und man hat wirklich nach wie vor den Eindruck, dass eine sehr deutliche Mehrheit, auch wenn das mindestens einem Lager in der ÖVP nicht so taugt, hinter dem Plan von Karl Nehammer steht, dass er diese Koalition schaffen soll, ist auch sehr pragmatisch erklärbar. Ich glaube, das leuchtet jeden ein, weil das die Chance für die ÖVP ist, den Kanzler zu behalten. Wie siehst du das jetzt? Mir sagen da ÖVPler, eigentlich sind die jetzt zum Erfolg verdammt. Und deswegen glauben Sie, dass es klappt?
Ja, sehe ich auch. Sehe ich auch so. Also ich glaube, dass der Herr Nehammer sich gestern wieder 20 Kilo Postenkleber bei Amazon bestellt hat und der Herr Babler auch. Und dass die sind zum Erfolg. Oder zum Erfolg ist die Frage, sie sind zur Einigung verdammt.
Das ist gemeint.
Das glaube ich, sie sind zur Einigung verdammt, weil der Babler überlebt hat, der Nehammer überlebt hat, eventuell auch die Meinl-Reisinger nicht, wenn es zu keiner Einigung kommt. Aber die zwei, Babler und Nehammer, sind mit Sicherheit weg, wenn sie es scheitern lassen, meiner Meinung nach. Und
Babler deswegen, weiß ich nicht wegen dem Statut der SPÖ, weil die eine Mitgliederbefragung
machen. Das hilft ja nichts. Der Nehammer ist Serienverlierer. Es wird, das Burgenland wird eine Katastrophe für die ÖVP werden. Die niedersächsische Gemeinderatswahl, wo das Machtzentrum der ÖVP ist, diese niedersächsischen Gemeinden, na wirklich, die sind, es ist ja alles niederösterreichischer ÖVP. Ne? Bloß in Niederösterreich fangen sie ja schon um die Nachfolge von der Mikl nach der Gemeinderatswahl zu streiten an. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Und wenn da in Niederösterreich wirklich schief geht mit den Bürgermeistern, da sind ja 1000 Mandate, die gefährdet sind. Braucht er nur pro Gemeinde 2 Mandate verlieren und dann hast du mal gesagt, sind über 1000 Leute ihr Mandat los. Da ist ein riesiges
aber
Potenzial.
Aber weil du das jetzt jede Sendung
das stimmt, neu weil es einfach so wichtig ist.
Und es stimmt ja auch, dass die Gemeinderatswahl in Niederösterreich für die ÖVP
das ist wichtiger wie die Vorarlberger Landtagswahl, ne?
Eine enorme ÖVP Bedeutung hat. Ich will das gar nicht runtertodeln. Ich weiß das ja, ich kenne die Machtverhältnisse in der ÖVP, aber trotzdem, wieso sollten die jetzt gut abschließen, wenn der Herbert Kickl Kanzler werden würde? Jetzt frage ich ganz naiv. Was sollte das irgendeinem ÖVP-Bürgermeister in Niederösterreich helfen?
Na, in Niederösterreich nicht, aber wenn Sie diese Verliererkoalition haben, so, wenn Sie diese Geschichte haben. Ja, grundsätzlich, wenn du eine Regierung hast, die Tatkraft ausschloss, selbst wenn sie ein Sparpaket macht, dann hast du einmal 2-3 Monate an gewissen Aufschwung. Deswegen überlegt ja auch die Wiener SPÖ, die Wahlen in Wien vorzuverlegen, weil dann sagst du einmal, dann 2 Monate ist einmal zumindest gut, aber nicht so schlecht. Und dann, wenn es nicht funktioniert, geht es wieder runter. Es war immer jede Regierung hat am Anfang ein Plus und dann geht es wieder runter.
Aber so, dann würde das nutzt, der ne? mit der Kanzlerpartei profitieren, und zwar wäre der Herbert Kickl.
Ja, aber der Kickl wird es ja jetzt derzeit nicht. Ne? Und wenn der Kurz zurückkommt in der ÖVP, geht der in Neuwahl und macht sicher nicht den Vizekanzler. So, der geht ja nicht zum Kickl als Vizekanzler. Dann gibt es ja Neuwahlen, wenn Kurz retour kommt. Wenn die Partie sich durchsetzt, ich war letzte Woche bei der Buchpräsentation, die leiden wirklich unter der jetzigen Nehammer-Performance. Sie sind eh sehr, sehr loyal und sagen es nicht direkt, aber so zwischen den Zeilen ist das mehr wie deutlich. Sebastian ist das sehr, sehr höflich, muss man wirklich sagen, auch im Persönlichen. Mehr darf man eh nicht erzählen zu der jetzigen Führung. Aber trotzdem, wenn der Kurz zurückkommt, der geht nie als Vizekanzler zum Kickl oder so, sondern der sagt, wir gehen jetzt wählen und der Wähler soll entscheiden zwischen mir und Kickl.
Okay, bevor wir jetzt zum Ende dieser Sendung kommen, Robert, was ist deine Einschätzung? Klappt diese Koalition oder setzen sich der ehemalige zum Beispiel Kanzler durch und kehren zurück?
Die Koalition wird meiner Meinung nach klappen. Es kann immer noch irgendwo.
Kann man kommen.
Die Koalition wird klappen. Sie sollen sich erstens mal beeilen und sie sollen gut arbeiten. Also gut arbeiten jetzt mal im Hintergrund, um ein gutes Regierungsprogramm zusammenzukriegen. Sie sollen auch innovativ arbeiten. Wenn ich mir anschaue, die Besetzung der Verhandlungsteams, da bin ich nicht ganz glücklich.
Sobotka ist großartig.
Da bin ich nicht ganz glücklich. Da bin ich nicht ganz glücklich. Jetzt wissen wir natürlich auch, die Verhandlungsteams sind vielleicht gar nicht so wichtig, solange man gute Experten im Hintergrund hat, die vielleicht mit innovativen Ideen daherkommen. Das wäre aber eine Notwendigkeit. Und dann eine Erzählung, wie ich schon gesagt habe, eine Erzählung, die Innovation, Gerechtigkeit und Liberalität in diesem Land ausstrahlt und damit zu diesem, wie es der Heimer auch geschildert hat, Honeymoon führt, der sowieso am Anfang dann dabei sein wird, aber besser nicht nur 3 Monate hält, sondern dann eine ganze Legislaturperiode. Und das muss jedem klar sein. Das muss jedem klar sein. Diesen Schutz muss man gehört haben, sonst hast du in 5 Jahren ein noch größeres
Problem. Wobei Dreierbeziehungen, es ist so wie im echten Leben, Dreier, der ist vielleicht kurzfristig relativ amüsant, aber langfristig funktioniert das selten.
Naja, da Zweierkoalitionen auch
ihre
Schwächen und ihre Sollbruchstellen haben, ist eine moderierte Dreierkoalition mit anständigen und vertrauenswürdigen Menschen. Der menschliche Faktor spielt eine Rolle. Ja? Gar nicht so schlecht. Und jetzt kann ich mir durchaus vorstellen, dass vom menschlichen Faktor ein Herr Nehammer, ein Andi Babler und eine Frau Meindl-Reisinger ganz gut zusammenpassen. Und wenn die ein Vertrauensverhältnis haben und es neu machen, dann hat diese Koalition
eine Chance. Dann hätte man einen neuen Namen dafür, die Polyamorie-Koalition. Ne?
Vorsicht, ich glaube, das ist bei in vielen Gesellschaftsteilen derzeit gerade
Dreier, du kannst da Dreier-Ziegel sagen oder Ziegel-Koalition, mir ist das wurscht.
Okay. Danke, Heimo Leposchitz, danke, Robert Miesig. In 4 Wochen ist Weihnachten. Vielleicht erfüllen sich ja Robert Miesigs weniger polyamoröse Träume als eher Träume einer Reformpartnerschaft dieser 3 Parteien. Wir werden es sehen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.